ARD. Radio 1. Hörbar Brust.
Got this in pocket. Got paddle. I'm gonna use it. Intention.
Als ich 16 Jahre alt war, das war auch eine, muss ich sagen, eine gesegnete Zeit damals. Das war eine Zeit der absoluten Freiheit, würde ich sagen, wie ich sie wahrscheinlich nie wieder im Leben hatte. Gepaart schon mit einer großen erwachenden Kraft als junger Mann, mit einer großen Lebensneugierde. Ich bin auf meinem Fahrrad immer rumgefahren und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, frei zu sein von Pflichten, von Zwängen, sondern ich war der Welt ganz offen und war wie ein Schwamm und habe das Schöne der Welt versucht in mir aufzunehmen durch Musik, Menschen, Bücher.
Herzlich willkommen, Radio 1, die Hörbar Rust, immer sonntags als Radiosendung zwischen 14 und 16 Uhr. Wir sind zurück aus der Sommerpause, fällt mir ein. Aber wir sind auch schon seit 2 Wochen zurück. Das heißt, im Vergangenen können Sie sich noch Anke Engelke und Bastian Pastewka anhören und Anne Will, die beim House of Podcast vor Publikum haben wir die Sendung aufgezeichnet, oder das Gespräch. Heute habe ich wieder einen sehr, sehr interessanten Gast. Und wer das ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Brust.
Als wäre nicht alles schon kompliziert genug und weitreichend, klimatisch, politisch, wirtschaftlich, ist dann ja auch noch dieses große gesellschaftliche Thema, wie man sich nun in puncto Männlichkeit und Weiblichkeit und Queerness verhalten soll. Zum Beispiel auf sprachlicher Ebene. Wir schlagen vor, jede und jeder, wie er oder sie es will. Im persönlichen Umgang, wir schlagen vor, unbedingt respektvoll und freundlich. Klingt einfach, aber scheint irre schwer umsetzbar zu sein. Wie gut, wenn man jemanden kennt, der zu diesen Themen regelmäßig befragt wird, ob er will oder nicht. Der Schauspieler Henning Baum, 1972 in Essen geboren und aufgewachsen, gilt als der Ansprechpartner für alles rund um Männlichkeit. Es mag Schlimmeres geben, aber schön ist das bestimmt auch nicht. Schließlich hat das Leben so viele Facetten und seins sowieso. Waldorfschule, Internat in England, Studium und ziemlich bald darauf pausenlos große Erfolge. Mit Herz und Handschellen, als erster schwuler Polizist, als der letzte Bulle, Jim Knopf oder König von Palma. Wir freuen uns sehr, dass er heute hier zu Gast ist.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Sind Sie jemand? Doch, ich weiß es. Ich kann mir die Frage sofort selbst beantworten, aber ich habe die Frage noch gar nicht gestellt. 6.30 Uhr beim Boxen ist durchaus keine Seltenheit. Ich wollte nämlich gerade fragen, sind Sie jemand, der schwer in den Tag kommt, aber Sie kommen gut in den Tag, ne?
Wenn ich gut geschlafen habe, dann schon. Aber heute Morgen bin ich etwas verträumt aufgewacht. Ich habe einen Jetlag, ich komme gerade aus Los Angeles.
Wo Sie Ihren ersten Film in Los Angeles, glaube ich, gedreht haben,
oder? Ja, das ist richtig und obwohl ich eigentlich lang genug geschlafen habe, wurde ich vom Wecker geweckt.
Was ist denn das für ein Wecker? Was für einen Sound haben Sie als Weckgeräusch?
Das kann man ja bei dem Telefon einstellen. Mhm. Und ich glaube, ich werde morgens immer wach mit dem Song On the Radio.
Das ist ein gutes Omen, würde ich sagen, oder?
Ja, dieser schöne Song von Diana Ross.
Donna Summer.
Donna Summer, genau, ist natürlich Donna Summer.
Ja, okay, verstehe. Und sind Sie jemand, der auf Snooze geht? 5 und 8 Minuten bitte noch einmal kurz oder stehen Sie dann zack auf?
Ja, ich gehe nie auf Snooze.
Sagen Sie nochmal Snooze.
Snooze.
Snooze. Nee, einfach, es klingelt, ich muss aufstehen, zack, hoch.
Ja, ich räkel mich vorher.
Schön, dass wir steigen sehr persönlich an, das finde ich gut, weil wir uns heute auch gerade erst kennenlernen. Ich räkel mich vorher. Und dann geht's in den Tag.
Ja.
Gleich mit Sport? Also so mit so ein paar Übungen, damit der Kreislauf hochkommt?
Ja, das verbinde ich mit dem Kochen des Tees, weil ich brauche ja ohnehin Wartezeit, bis das Wasser kocht und bis der Tee zieht. Und diese Zeit verbringe ich mit 2 Übungen. Einmal mit einer Übung, um die Rückenstrecker zu trainieren und dann den Rest der Zeit, um den Bauch zu trainieren. Und dann hat man sozusagen die Rumpfmuskulatur morgens schon mobilisiert und gestärkt und kriegt keinen Bandscheibenvorfall, wenn man vielleicht jemanden mit dem Hüftwurf auf den Boden legen muss.
Was ja hin und wieder einfach vorkommt.
Ja, natürlich.
Ja, na klar. Und die Halsmuskulatur kann man sich dann später vornehmen, so den Nacken.
Die wird sogar dabei mittrainiert. Oh. Ich kann Ihnen das später mal zeigen.
Das hört sich vielversprechend an. So, und dann pfeift es. Haben Sie so ein Design-Teekessel, der dann pfeift, wenn das Wasser fertig ist? Oder haben Sie das im Gefühl, wenn Ihr Rückenstrecker fertig ist?
Ich habe keinen Designkessel, aber ich hätte es auch im Gefühl. Ich kann sogar hören beim Eingießen des Wassers, ob das Wasser wirklich heiß genug ist oder ob es zu kühl ist.
Es ist wirklich verrückt, wenn man Wasser mag und sich mit Wasser beschäftigt, kann man auch unglaublich viele Geschmacksvarianten herausschmecken, finde ich. Ob es bitter schmeckt, ob es salzig schmeckt, ob es sauer schmeckt oder weich oder so. Ne? Sind Sie da oder ist es bei Ihnen nur bei Teewasser, bei heißem Wasser so?
Ja, das kann ich hören, aber schmecken kann ich Wasser natürlich auch.
Okay. Sie haben mal, um diese Tee-Affinität vielleicht auch biografisch ein bisschen einzuordnen, möglicherweise haben Sie als Kind, wie wir alle, Hagebuttentee und Pfefferminztee getrunken oder Kamillentee, wenn man krank war. Aber dann sind Sie irgendwann nach England gegangen. Wir werden da etwas genauer drauf eingehen. Mit 17.
Ich habe schon immer schwarzen Tee getrunken.
Oh, auch schon mit 4?
Auch als Kind, ja.
Okay.
Und zwar hat meine Mutter mir den gegeben, aber das Mischungsverhältnis war eben mit viel Milch, es war Milch mit Tee und irgendwann wurde es dann Tee mit Milch.
Sie haben mal, darauf wollte ich hinaus, um hier gleich ein bisschen Name-Dropping zu machen, vor Queen Mum gesungen. Nicht alleine, muss man dazu sagen, im Chor.
Ja, im Chor, das ist ja schon oft besprochen worden, dass ich damals...
Manche wissen das nicht, ich wusste das nicht.
Ich war also Teil des Chors, ich habe damals in England, bin ich zur Schule gegangen und habe im Chor gesungen und wir waren dann zu den Feierlichkeiten im Kensington Garden eingeladen und dann kam Queen Mum, sie wurde 90, sie war ja so alt wie das Jahrhundert und wurde von, damals war es ja noch Prinz Charles, dem heutigen König, begleitet. Und wir haben ihr dann Lieder vorgesungen, ein paar klassische Lieder, aber auch Lieder aus der Zeit ihrer Jugend, was nun zusammenfiel mit dem Ersten Weltkrieg und deswegen waren das natürlich auch Spottlieder auf die Deutschen, aber die Briten haben eben diesen Humor, das war eigentlich unterhaltsam.
Und jetzt sagen Sie bitte nicht, auch das wurde ja schon mal gesagt. Ich fürchte, hier wurde einiges schon mal gesagt. Na klar, ich muss mich ja an bestimmten Interviews auch entlanghangeln. Und trotzdem versuche ich natürlich noch neue Gedanken heute aus Ihnen rauszukriegen. Ich würde natürlich gerne wissen, was Ihre Tochter, also nicht Ihre Tochter, sondern die Tochter der Queen Mum, nämlich die Queen selbst, die haben Sie auch mal getroffen. Ja. Das war 2015, glaube ich. Und sie hat zu Ihnen was gesagt. Das finde ich ziemlich spannend.
Ja, wir haben ich habe was zu ihr gesagt. Die haben ja alle da so ein bisschen steif gestanden, ne, und haben nicht mit ihr gesprochen. Und ich habe ihr gesagt, dass auch ich hätte ja schon für ihre Mutter zum Geburtstag gesungen. Und dann kam mir darüber ins Gespräch. Und das ist was singen Sie heute für mich?
Und was haben Sie geantwortet?
Also, I'm afraid, ma'am, I'm not prepared for singing. Also die Königin hatte einen unglaublichen Witz, eine Schlagfertigkeit und sie ist eine ganz große Persönlichkeit gewesen. Ich meine wirklich eine große Persönlichkeit. Man muss sich doch klar machen, sie ist ja als junge Frau mit diesem hohen Amt betraut worden und hat das Zeit ihres Lebens mit Würde getragen. Das wurde ja von außen dann manchmal so kritisiert, dass sie also dann zu wenig Gefühle zeigt oder so, aber das hat sie ja mit Bewusstheit getan, weil sie eben der Ansicht war, ihre persönlichen Gefühle müssen hinten angestellt sein. Also da war man von außen draufblickend vermutlich häufig im Irrtum, auch sich nicht ganz im Klaren darüber, was für eine Bürde und für eine Verantwortung dieses hohe Amt mit sich brachte.
Apropos hoch, ich habe, glaube ich, selten über einen längeren Zeitraum eine so tiefe Stimme gehört wie Ihre jetzt. Es ist Wahnsinn. Was ist? Ich kenne mich damit null aus. Ist das Bariton oder so? Ich schieße jetzt irgendwo hin.
Ja, gesanglich wäre das Bariton und Bass. Also Das wäre so das, was ich gesungen habe. Ich würde eher versuchen, auch in den Bariton zu kommen, weil das eigentlich schön ist.
Was kitzelt mich die ganze Zeit im Ohr? Ich möchte immer so machen. Es brummt so ein bisschen in meinem Ohr. Können Sie versuchen, wie hoch kommen Sie? Bei anderen sagt man ja, wie tief kommst du? Wie hoch? Können Sie hoch? Für ein Wort nur? Sagen Sie Rückenstrecker hoch.
Jetzt halten Sie mir ein Stückchen hin.
Nein.
Ja. Soll ich Rückenstrecker sagen?
Bitte, Rückenstrecker einmal hoch.
Rückenstrecker.
Das ist schon hoch?
Ja.
Na gut, das hat immer noch gekitzelt. Alles klar. So, jetzt wenden wir uns mal Ihrer Musikliste zu, lieber Herr Baum. Die Rony, ich habe es in eine willkürliche Reihenfolge gebracht. Was haben Sie gerade gedacht?
Ich habe gerade gedacht, diese schönen Frauenporträts hier links neben mir, die gefallen mir.
Oh, okay,
ja. Gut. Das können die Hörer ja nicht sehen.
Nein. Die Rolling Stones haben Sie mitgebracht, mit einem Song, den ich auch sehr liebe, Wild Horses. Und wenn Sie jetzt die Augen schließen oder nicht, wenn es ein Bild dazu gibt, eine Zeit, eine Klamotte, eine Person, eine Umgebung, was kommt da vor Ihr Inneres?
Da habe ich ein ganz klares Bild. Diese Rolling Stones, die wurden mir, als ich 16 Jahre alt war, von einer Freundin vorgespielt, Claudia, die ich auch ganz herzlich grüße. Und sie kannte sich gut aus mit den Stones und sie hat gesagt, du, das spiele ich dir vor. Wir haben in ihrem Zimmer gesessen, die hatten ein tolles Haus, so ein Bungalow-Stil, so amerikanisch. Und wir haben früh morgens in ihrem Zimmer gesessen. Ich glaube, wir haben die ganze Nacht durch Musik gehört und erzählt. Und da hat sie mir unter anderem eben die Rolling Stones vorgespielt. Und später auch Carole King.
Mhm. Haben Sie auch mitgebracht.
Oder Deep Purple. Und also von Claudia habe ich ganz viel über Musik gelernt. Und diese Zeit, das war auch, muss ich sagen, eine gesegnete Zeit damals. Das war eine Zeit der absoluten Freiheit, würde ich sagen, wie ich sie wahrscheinlich nie wieder im Leben hatte. Gepaart schon mit einer großen erwachenden Kraft als junger Mann, mit einer großen Lebensneugierde. Ich bin auf meinem Fahrrad immer rumgefahren und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, frei zu sein von Pflichten, von Zwängen, sondern ich war ganz, ich war der Welt ganz offen und war wie ein Schwamm und habe das Schöne der Welt versucht in mir aufzunehmen, durch Musik, Menschen, Bücher auch. Und auch wenn ich mit meinem Fahrrad unterwegs war, durch diesen, das war im Frühling, das liebe ich heute noch, wenn das Leben wieder zurückkehrt auf die Welt. Das hat alles damit zu tun und das verbinde ich damit. Mehr so gehört.
Wild Horses, die Rolling Stones. Zu Gast ist heute der Schauspieler Henning Baum. Musik bedeutet Ihnen viel. So viel kann ich oder so viel darf ich verraten. Wenn man Ihnen beim Musikhören zuschaut, merkt man, Sie sind extrem fokussiert. Sie gucken nicht irgendwo hin, Sie gucken nach innen. Wie hören Sie im Alltag Musik?
Ich höre eigentlich wenig Musik. Im Auto stelle ich es meistens aus. Auch die, wenn ich mal im Taxi sitze, bitte ich, dass Musik ausgemacht wird. Ich höre wenig Musik. Ich mag es nicht, zugedudelt zu werden. Wenn ich Musik höre, dann möchte ich bei der Sache sein und wirklich hinhören. Gelingt mir auch nicht immer, weil man muss ja Zeit dafür haben. Das fehlt einem dann, ne? Also das hat man früher, wirklich früher ja öfter gemacht, weil man musste sich hinsetzen und musste ja eine Platte auflegen. Und dann konnte man ja auch nicht am Telefon irgendwas einfach rumdrücken oder weiterdrücken.
Na, man konnte doch. Es gab dann diesen Einschnitt und das war für mich zum Beispiel, wenn ich nach der wichtigsten Erfindung für mein Leben gefragt werde, ist es auf jeden Fall der Walkman gewesen. Also man konnte ja plötzlich, konnte man alles tun mit Musik auf den Ohren. Alles war möglich und ich fand nicht, dass ich, also ich bin tiefer ins Leben reingekommen und das geht mir interessanterweise, danke, immer noch so. Wenn ich spazieren gehe, wenn ich mich zum Beispiel nicht motivieren kann, irgendwas aufzuräumen, sauber zu machen, sowas. Musik ist zuverlässig so eine Art Booster geblieben.
Das kenne ich, das Gefühl. Ich habe damals einen ganz billigen Walkman gehabt, weil ich einfach kein Geld hatte, mir einen teuren zu kaufen.
Ich auch.
Dann hatte ich natürlich, man hat manchmal von, meistens waren das Freundinnen, eigentlich immer nur Freundinnen, die haben einem Kassetten aufgenommen. Und tolle Compilations waren das meistens. Und dann war ich damit joggen, das habe ich auch gemacht. Und dann das war wirklich wie ein Booster. Und das war eine verdichtete Realität dann plötzlich. Aber das war so stark, dass ich das nicht, ich konnte das nicht immer machen, ich wollte mir das auch zu was Besonderem erhalten. Und heute könnte man das ja sehr leicht machen, aber ich mache es kaum noch, also dieses, weil es ja immer ein Abschirmen von der Welt wäre. Und ich weiß nicht genau, warum ich es nicht mache. Vielleicht wäre es schön, aber aus irgendeinem Grund mache ich es nicht. Vielleicht sollte ich mal anfangen.
Ich habe gemerkt, dass ich es manchmal vergesse. Also früher lief permanent Musik. Es gab eine Freundin, die ist nicht, die hat, wenn sie dann zu mir gekommen ist aus einer anderen Stadt und gesagt, ich komme für 3 Tage, tu mir den Gefallen. Ich muss es dir jetzt einmal sagen, bei dir läuft immer Musik, ich ertrage das nicht. Für mich war das jetzt gar nicht so Hintergrundgedudel oder so, sondern einfach permanent wie so eine Eiseninfusion, die ich so hinter mir herziehe, die mir so im Körper steckt, weil mich das so zuverlässig glücklich macht. Und manchmal, wenn ich auch so schon ziemlich gut drauf bin und ich habe das Glück, sowieso mit so einer Zufriedenheit, so einer Grundzufriedenheit gesegnet zu sein. Aber wenn ich dann weiß, Mensch, ich kann ja jetzt noch Musik anmachen, wieso habe ich denn da jetzt nicht dran gedacht? Und das kommt noch on top, dann ist das wirklich wie so ein, ja stimmt ja, oh Gott, das ist ja jetzt noch schöner. Also das kann man schon, daran muss man sich auch manchmal eben aktiv erinnern, habe ich so den Eindruck. Weil Musik das ja kann und ich sehe ja, was Musik mit ihnen macht. Und ich kann mir vorstellen, ich gehe jetzt sogar so weit, dass sie, keine Ahnung, ob das stimmt und sie müssen es auch nicht beantworten, aber ich habe das Gefühl, dass sie nie Gefahr gelaufen sind, härtere Drogen zu nehmen, weil ich glaube, dass das viel zu sehr bei ihnen reinkrachen würde.
Ja, das ist so. Also die Musik und die Wirkung, die Musik entfaltet, das ist eigentlich so stark, dass es mich, also das kann mich so stark berühren. Dass es mich also aus dem Alltag richtig enthebt. Mhm. Und deswegen möchte ich die Musik auch nicht, ich möchte es auch nicht verschwenden. Also es gibt eben.
Man kann Musik nicht verschwenden.
Ja, ich weiß schon, aber stellen Sie sich das einfach so vor, dass eben ich beispielsweise mit so einem Song, wie der gerade lief, Wild Horses, ich so viele Dinge damit verbinde, dass wenn ich das permanent hören
Nein.
würde, dann.
Aber das ist ja genau der Unterschied. Das ist auch, ich habe auch nie verstanden, warum Leute so einen Hit 30 Mal hintereinander hören. Mhm. Das ist. Natürlich, das weiß man ja auch aus Erfahrung, wie ein Gericht, das erst mal lecker schmeckt und wenn man es in der Woche isst, kann man es nicht mehr, mag man es nicht mehr. Ja. Auf Musik muss man schon auch ein bisschen aufpassen, auf diese Sachen. Aber sie haben ja viel mehr Musik in ihrem persönlichen Ozean als nur die Stones oder nur diesen, also insofern, ich glaube nicht, dass sie da.
Das ist richtig. Trotzdem scheine ich offenbar dazu zu neigen, mir das selten zuzuführen.
Ja. Okay.
Also so.
Es ist so. Ja, ja. Wir ändern uns ja auch und permanent ja. ändern wir uns wieder. Und wer weiß, vielleicht wenn wir uns in 5 Jahren begegnen, laufen Sie, hören Sie gar nicht, wie ich Hallo sage.
Nein, ich verändere mich gar nicht mehr so stark.
Und das können Sie am besten beurteilen?
Naja, ich glaube, ich habe mich auch gar nicht so sehr verändert. Es ist im Rückblick so, dass ich eigentlich alles beispielsweise, was ich heute mag, auch schon vor 30 Jahren mochte. Ich habe heute noch mehr erkannt und vielleicht mehr durchdrungen, aber es ist nicht so, dass ich damals Dinge mochte, die ich heute völlig unverständlich fände. Das ist mit Filmen so, das ist mit Büchern so. Ich habe beispielsweise gerade Narziss und Goldmund nochmal gelesen von Hermann Hesse. Ich hatte es vor 35 Jahren gelesen, vielleicht auch so mit 16, 17 in dieser Zeit, die ich vorhin auch angesprochen habe. Damals hat das Buch auf mich einen ganz großen Einfluss gehabt. Und dann habe ich später gedacht, naja, das ist vielleicht ein Buch, was man so in der Jugend liest. Es ist mir neulich nochmal in die Hände gefallen und ich war gleich wieder gefesselt. Und es ist doch ein magisches Buch, was der Hesse da entwirft. An Geschichte hat mich heute wieder berührt. Sicher etwas anders, auch mit mehr Erfahrung durchdrungen. Aber es ist doch ein Beispiel dafür, wie es nicht zu sehr abweicht von den Dingen, die mich auch damals begeistert haben.
Ich glaube auch, dass die Veränderung sich nicht unbedingt niederschlagen muss, indem man sagt, früher habe ich gekickt und jetzt spiele ich Tischtennis oder so, sondern dass wir, Sie haben offenbar einen sicheren Instinkt, auf den Sie früh gehört haben und Ihre Leidenschaften haben sich eher vertieft. Das ist ja toll, das ist super. Andere Menschen brauchen mehr Zeit, um das überhaupt zu finden und verlieren es dann auch vielleicht wieder oder verlieren das Interesse oder so. Also insofern, ich glaube, niemand ist vor Veränderung gefeit und das ist ja auch gut.
Gewiss, natürlich verändern wir uns. Also ich würde sagen, wenn es gut läuft, entwickeln wir uns.
Nennen wir es so.
Wir entwickeln uns. Danach sollten wir auch streben. Da denke ich dann natürlich auch manchmal, ach Gott, also habe ich mich jetzt wirklich irgendwie groß entwickelt? Bin ich nicht immer noch der gleiche Narr wie früher?
Na, Selbstkritik ist ja immer super.
Ja, das ist so, ich kritisiere mich da ja gar nicht so, sondern lache da so ein bisschen über mich selbst und denke, also, es gibt doch gar nicht Baum. Was soll der Quatsch? Könntest doch mal weiterkommen.
Tja, das können Sie tatsächlich wahrscheinlich nur selbst beantworten oder Menschen, die Ihnen sehr, sehr nahe stehen. Auf jeden Fall haben Sie sich irgendwann angewöhnt, mit Journalisten per Sie zu sprechen, was ja mit Sicherheit eine Erfahrung mit sich brachte, von der Sie dachten, dass das eine gesündere Distanz schafft oder so.
Ja, es ist auch so, dass uns natürlich das Sie und unser Denken in eine gewisse Form zwingt. Es verlangt von uns eine etwas, sagen wir mal, stärkere Spannung als das Du. Das Du hat eine größere Nähe, eine größere Entspannung und das würde ich mir dann eher für den privaten Umgang vorbehalten. Also mir tut das ganz gut, den Menschen mit Sie zu begegnen und das bringt a priori Höflichkeit und Respekt mit sich.
Sie Arschloch.
Zum Beispiel, ja.
Das war jetzt nur ein Zitat, das war überhaupt keine direkte Rede. Ja. Das wissen Sie natürlich als Hörerinnen und Hörer. Und mein Gegenüber weiß es auch. So, und Marion weiß es auch. Billy Preston haben Sie mitgebracht. Nothing from nothing. Auch dazu gibt es Bilder vor Ihrem inneren Auge. Oder auch nicht, dann spielen wir es einfach. Sie sind so berührt, Herr Baum. Ich sehe, wie glasig Ihre Augen sind. Das sehe ich bis hier.
Ja, aber von Wild Horses war ich berührt. Billy Preston ist ein cooler Song, ne? Also der beamt mich jetzt nicht so weg.
Nein? Gut, na dann hören wir ihn.
Nothing leaves.
Der Schauspieler Henning Baum ist heute zu Gast. Was wollten Sie gerade sagen?
Es ist doch total cool, diese Musik. Das ist so arschcool. Ich glaube, ich habe das erste Mal so bewusst Soul-Musik gehört, als ich den Film Die Blues Brothers gesehen habe. Und da sind ja nun die ganzen Soul-Größen drin. Und das war für mich eine Offenbarung, auch diese Coolness von James Brown, Aretha Franklin oder John Lee Hooker. Das haut mich bis heute um, diese Lässigkeit, diese Coolness, dieser Swing, der da drin liegt.
Wie haben Sie in Ihrem Elternhaus Musik gehört? Gab es da im Wohnzimmer eine Stereoanlage, die Sie bedienen durften oder eben auch nicht?
Ja, da gab es so einen Stereoturm mit Platten. Da bei uns lief jetzt nicht ständig Musik.
Küchenradio, sowas?
Ja, aber ich weiß nicht, ob das war morgens. Morgens lief das Radio, das stimmt schon, ja. Und meine Mutter, weiß ich, die hat gern Frank Sinatra gehört. Ja, also bis zu ihrem Lebensende hat sie Frank Sinatra gehört. Wir haben ihr, als sie dann im Sterben lag, haben wir ihr My Way vorgespielt von Frank Sinatra. Und danach sagte sie, and I did it my way. Ja. Und dann ist sie auch irgendwann gegangen. Und ansonsten waren wir jetzt nicht so eine Familie von Musikkennern. Also meine Eltern sind gerne ins klassische Konzert gegangen. Das haben wir Kinder aber ja nicht gehört, sondern das wussten wir nur, dass die also dann da weg sind. Aber Popmusik war bei uns jetzt eigentlich nicht sehr präsent zu Hause. Das habe ich durch Freunde dann mitbekommen, durch meinen älteren Freund, war ein Nachbar, der Klaus, der hat mir dann Pink Floyd vorgespielt.
Oh.
The Wall, ne? Das fand ich total cool.
Ja.
Das war super. Also,
sowas gibt's ja gar nicht, ne? Also man hört so, man weiß, was Schlager sind und dann hört man plötzlich so einen Synthesizer, wie so eine Symphonie.
Und
ich
habe sofort gemerkt, das ist gut. Ich habe sofort gemerkt, das ist viel besser als was beispielsweise, ich will mich jetzt nicht überheben drüber, aber im Fernsehen kam ja dann manchmal so Schlagermusik, also die Hitparade oder so. Das habe ich irgendwie immer mit so einem gewissen Unbefriedigung gesehen. Also auch als Kind habe ich gemerkt, das ist nicht so ganz mein Ding. Irgendwie so, ja, war auch ganz lustig, aber plötzlich, wie gesagt, habe ich dann so Pink Floyd gehört und habe gedacht, boah, das ist cool, das ist richtig gut. Oder der hat mir auch AC/DC vorgespielt. Oder dann, es war ja Anfang der 80er, diese rotzfreche Musik von Extra Breit, wo ich natürlich so überlegt habe, was singen die denn da überhaupt für Sachen? Ne?
Wie die Schule brennt, was ist das?
Ey, Schule
was?
Brennt.
Pfleger, und, grüßen wir die Sonne.
Ja. Weil die Albtraumstadt, in der ich lebe, da wo die Menschen sich nicht trauen, mal außer der Reihe ihre Zukunft zu verbauen. Also sehr ketzerische Texte, die mit meinem Leben, meinem behüteten Leben, nichts zu tun hatten. Aber es war auch die Zeit des Punk, wo ich musste morgens immer nicht mit dem Schulbus, sondern mit dem normalen Linienbus zur Schule fahren. Und da stieg dann plötzlich, bin 79 eingeschult worden, da war das noch nicht, aber 1980 oder so, plötzlich stieg da einer ein, so ein Riesenkerl, und hatte einen Irokesenkamm und diese Stacheln auf dem Kopf. Und es war richtig Hardcore-Punk. Und ich habe gedacht, da ist ein Außerirdischer gelandet. Das habe ich gedacht, nicht, dass der uns gleich alle als Geißel nimmt oder so. Ich saß da irgendwie mit meinem kleinen Scout-Tornister und habe gedacht, jetzt geht's gleich ab. Wo ist Han Solo, der uns rettet?
Und nicht mal ein Handy, das schon erfunden wurde, um ein Foto zu machen. Was für ein Scheiß.
Nee, aber den Punk, den gibt es immer noch. Ich glaube, der ist mittlerweile Fotograf. Manchmal sehe ich ihn in Essen. Er hat immer noch so ein bisschen so einen Touch von damals. Das ist, glaube ich, ein sehr netter Typ. Und das war jedenfalls sehr eindrucksvoll.
Apropos Scout-Tornister. Ist es wahr, dass an Ihrem ersten Schultag in der Ranzen erstmal geklaut wurde?
Ja, das war mein späterer Freund Sachu. Der ist angerannt gekommen und hat irgendwie, der Sack hat mir den Ranzen einfach weggenommen und ist damit abgehauen, weiß ich auch nicht, was er vorhatte. Und da habe ich einem anderen zugerufen, ey, halt den fest, bin hin und habe dem voll eine gesemmelt. Ich habe dem voll eine Diplom-Ohrfeige reingehauen. Und das war erster Tag, da war gleich erstmal die Fronten geklärt. Und Sacho und ich sind dann später Kurz darauf sind wir gute Freunde geworden.
Ja, wie das so ist, Männerfreundschaften, wie es so ist. Waldorfschule, ne?
Ja, das war in der Waldorfschule. Meine Eltern hatten selber da keine Erfahrung mit, aber mein Vater, der hatte, glaube ich, Ende seiner Schulzeit jemand getroffen, wo die Mutter davon beeinflusst war und das auch in den Haushalt mit eingebracht hat. Und das war ja dann nun Mitte der 50er Jahre und da war das für ihn was Besonderes. Das fand er gut und meine Eltern, doch, die haben dann später einen Freund gehabt, der war auch Arzt und der war selbst Waldorfschüler gewesen. Und das war ein sehr präsenter, origineller, cooler Typ und dann haben die irgendwie gedacht, ach, das ist vielleicht für unseren Sohn auch nicht schlecht.
Wenn ich alles, was Sie jemals darüber gesagt haben, richtig zusammenfasse, dann könnte man sagen, eigentlich, es war etwas zu lax. Sie hätten mehr Regeln gebraucht, denn letztendlich hat sich das, was dort stattfand, auch gerade auf dem Schulhof, nicht unterschieden von dem, was auf anderen Schulen stattfand. Es war aber gut, ausgerechnet die Sache, über die sich viele Leute so lustig machen, Eurythmie, Tanz deinen Namen und so, das haben Sie mal sehr in Schutz genommen und das muss offenbar ein wichtiger Schritt dazu hingewiesen sein, um mit dem Körper zu arbeiten und dann letztendlich auch Ihre erste Schulaufführung, die Ihnen ja offenbar ein ziemlich gutes Gefühl gebracht hat.
Ja, was ich an der Waldorfschule kritisiert habe, war, das ist aber auch nicht grundsätzlich die Regel, es kann auch woanders anders sein. Für mich war es zu wenig Struktur, das ist richtig. Ich hätte mehr Zwang, mehr Druck vielleicht gebraucht. Und das ist aber eher in meiner Schwäche begründet, dass ich das brauche. Was ich auf der Waldorfschule ja bekommen habe, war eine ganz frühe Begegnung mit Texten. Beispielsweise Christian Morgenstern, dann natürlich Goethe und Schiller. Adalbert Stifter, Albert Schweitzer, das sind natürlich alles Dinge gewesen, die auf meine Seele eingewirkt haben und gestärkt haben. Davon bin ich überzeugt. Die Grundannahme Rudolf Steiners ist ja, dass der Mensch ein Leib-Geist-Wesen ist und entsprechend muss das Kind also auch ausgebildet werden und diese verschiedenen Teile sollen zum Gedeihen gebracht werden und das würde ich sagen, das ist denen schon sehr gut gelungen. Also mir ist da sehr viel Gutes widerfahren, was ich im Einzelnen gar nicht alles wiedergeben kann, weil es ja auch unbewusst passiert ist. Aber das ist mir dann später schon etwa so zum Ende der Schulzeit hin klar geworden, dass also auch sowas, was manchmal ungeliebt war, wie die Eurythmie, worüber man sich natürlich trefflich lustig machen kann, wenn man keine Ahnung hat und irgendein Halbkluger ist, der von außen sich über Dinge lustig macht, die er nicht begreift, ist etwas gewesen, was mich gestärkt hat und in die Lage versetzt hat, einen Raum, den ich betrete, zu füllen. Also beispielsweise eben eine Bühne, dass ich da nicht untergehe, nicht verloren bin, sondern mich in diesem Raum verorten kann, um es mal jetzt so einfach auszudrücken. Die Eurythmie hat natürlich noch viel mehr gemacht, aber sich einfach nur darüber lustig zu machen, wie das als Reflex von allen, die nicht wissend sind, weil sie sich damit nicht auseinandersetzen, ist natürlich eher eine Schwäche.
Dieses erste Theaterstück, vielleicht war es auch nur eins, ich weiß es nicht, war das so eine klassische Theater-AG? Ich fand das jedenfalls bezeichnend, dass Sie mal sagten, als Sie da diese Rolle spielten, Sie wussten in dem Moment sofort, dass Sie gut sind.
Ja, das war tatsächlich ein eigenartiger Vorgang. Es war von Oscar Wilde, das Stück Canterville Ghost. Wir haben es in Englisch gemacht. Und ich war der Geist und ich fand das eigentlich irgendwie bei den Proben irgendwie auch mühsam. Meine Englischlehrerin hat aber sehr viel mit mir geübt und wollte unbedingt, dass ich also bestimmte Teile da so spreche, dass es aus meinem Inneren kommt. Und das war für mich mühsam. Und ich habe das auch nicht so richtig verstanden. Ich war 16 und habe so mehr über mich ergehen lassen, so erinnere ich die Proben. Und erst bei der Aufführung habe ich plötzlich eine Klarheit und eine Energie verspürt, die sich deutlich von allem unterschieden hat, was ich vorher jemals erlebt habe. Und da hatte ich tatsächlich die Idee, könnte es sein, dass ich Schauspieler werde. Das habe ich aber niemand gesagt. Mhm. Habe das dann für mich behalten. Und 2 Jahre später haben wir dann den Faust gespielt. Und ich habe dann die Rolle des Faust bekommen. Es ist eine sehr schwierige Rolle, ne, von 18-Jährigen, also diesen verzweifelten Menschen da zu spielen. Und habe das dann aber wiedererlebt und habe diesen Faust begriffen. Nicht dadurch, dass mein Verstand das ermessen konnte, sondern dass es hat mich gespielt. Es kam etwas von außen in mich rein und hat mich gespielt. Und dann kamen also auch die Leute zu mir und haben gesagt, du wirst doch wahrscheinlich Schauspieler werden.
Gut, dass sie das gemacht haben. Aber es hat noch ein bisschen gedauert. Sie kannten ja auch, glaube ich, gar keine Schauspielerinnen und Schauspieler, was auch interessant ist. Aber wir gehen jetzt erstmal chronologisch weiter mit einem Song, den wir etwas verkürzen werden. Der ein bisschen länger dauert, The Temptations, Papa Was a Rolling Stone. Wir würden zu viel Gesprächszeit leider verlieren, wenn wir ihn ganz ausspielen. Wunderbarer Song. Wollen wir ihn spielen oder möchten Sie uns dazu noch was sagen?
Nö, der ist mir nur so eingefallen, weil der auch ein cooler, souliger Song ist.
Gut, ja. Dann spielen wir ihn. Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit dem Schauspieler Henning Baum. 1972 in Essen geboren worden. Beide Großväter waren Eisenbahner, wie es sich gehört für jemanden, der in Essen geboren wird.
Das ist nicht ganz richtig. Der eine Großvater mütterlicherseits war Eisenbahner, ja. Die waren beide Ingenieur. Der Vater meines Vaters, der war Ingenieur auch. Hat aber nicht für die Eisenbahn gearbeitet.
Ah ja, okay. Ja. Ihre Mutter Stewardess ursprünglich, ihr Vater Arzt. Und Sie haben Ihre Mutter mal als eine sehr patente, emanzipierte Frau beschrieben. Dieses emanzipiert, ich glaube, das hört man auch möglicherweise aus Ihrer Erziehung so raus, dass wenn man Sachen liest von Ihnen, ne, Sie werden ja als, da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, wie wir es in der Anmoderation schon gesagt haben, Männlichkeit, der männlichste Deutsche, immer wieder dieses Ding. Und dann guckt man aber genau hin und findet in den Interviews Sachen, die wirklich extrem emanzipiert sind und auf Augenhöhe, wo ich so denke, Gott, wenn das Männlichkeit ist, dann ist doch alles okay. Also Sie sagen so Sachen, wenn ich das jetzt, wollte ich jetzt an dieser Stelle gar nicht, mache ich jetzt mal ganz kurz. Sie sagen Sachen wie, okay, ich esse meine Steaks etwas blutiger als meine Frau, aber ansonsten glaube ich, dass sich Männer und Frauen nicht groß unterscheiden. Ich kenne Frauen, die genauso sportlich sind wie Männer, genauso aggressiv, die genauso Karriere machen. Ich komme aus einem Elternhaus, wo das auch gar kein Thema war. Meine Mutter war so emanzipiert, dass das nie zur Debatte stand. Und Ihre Mutter war so geistesgegenwärtig. Es gab einmal diese Reise nach Tansania, glaube ich, über Moskau.
Ja.
Können Sie das erzählen? Das ist eine schöne kleine Anekdote.
Ja, da hatte mein Vater also wieder billige Tickets besorgt. Nach Tansania sind wir geflogen und das ging aber über Moskau. Und meine Mutter sagt, aber was fällt denn dir ein, über Moskau zu fliegen?
Wir erinnern uns, das war damals zu Zeiten des Kalten Kriegs.
Ja, das war 81, also recht ungewöhnlich. Na jedenfalls, wir waren dann in Moskau, hatten eine lange Wartezeit und dann wurden also die Pässe irgendwie mehrmals kontrolliert und dann hat einer, die hatte so ein Häuschen hatten die, und dann hat er die Pässe da drin gelassen und hat das Häuschen zugeschlagen und der hat aber selber vergessen, dass man das nur von innen aufmachen konnte. Das konnte man von außen nicht aufmachen.
Ach, du lieber
und wir mussten ja jetzt weiter. Der Flieger ging ja und die Pässe waren da drin. Und der kriegte das nicht auf und dann kam immer noch einer mit mehr Sternen, also der kam immer einen Rang höherer.
kamen da an und haben da versucht. Und meine Mutter hat gesagt, jetzt hör doch mal auf hier. Ja. Dann muss man eben einen Besenstiel nehmen. Hat einen Besenstiel genommen und ist da durch so einen Spalt von unten rein und hat den Henkel dann nach unten gezogen. Und dann ging die Hütte auf und die Pässe waren da. Aber es lustig war, wirklich wieder Muppet Show. Da kam also ein Militär nach dem anderen. Und also der war immer einen Rang höher. Und die standen da und meine Mutter, die war sehr patent und sehr angstfrei. Die hat also die Fähigkeit gehabt, immer klar nur den Menschen zu sehen. Das war auch ihre Erziehungsmaxime für uns, dass sie gesagt hat, so ist sie praktisch als Stewardess mit den Menschen umgegangen und so sollten wir das auch machen. Gleich welchen sozialen Rang es oder welcher Herkunft jemand ist, ob er nun ein einfacher Mensch ist oder ob er eben von mir aus die Queen ist, behandelt die Menschen gleichermaßen freundlich und mit Respekt. Das ist eigentlich alles sehr einfach. Und da kommt man ganz gut mit durch die Welt.
Wie beantworten Sie sich die Frage, warum das mit dem Respekt heutzutage so schwierig geworden zu sein
ist? Ja, weil die Leute nicht erzogen sind. Ne? Oder die Kinder sind nicht erzogen. Und die werden ja irgendwann zu Leuten. Und was will man da erwarten? Also ich meine, ich erlebe das jetzt nun nicht. Also die Leute sind ausgesprochen höflich, denen ich begegne und ich begegne vielen Leute. Die meisten sind eigentlich ganz in Ordnung.
Ja, die wissen, dass sie verschiedene Kampfsportarten. Das ist ja klar. 2,80 Meter groß und dann so, oh Herr Baum, möchten Sie meinen Keks auch noch haben? So, naja.
So ist das nicht. Also es ist wirklich eher so, dass wenn man, das meine ich schon, wenn man mit einer gewissen freundlichen, offenen Haltung durch die Welt geht. Ich meine jetzt nicht blauäugig, ne? Also das nicht, aber mit diesem Gesetz, was allgemeingültig ist, was man nicht will, dass man dir fügt
zu. Der kategorische Imperativ.
Ja genau, das ist der kategorische Imperativ, formuliert das ja noch ein bisschen anders, dass man also stets so handeln soll, dass das eigene Handeln zur allgemeingültigen Maxime werden könnte. Also Christus hat das ja dann eben so formuliert als das Gesetz der Nächstenliebe. Ne? Damit kommt man gut durch die Welt und das ist sicherlich auch das, was man sich hinter die Löffel schreiben sollte, jeder Mensch auf der ganzen Welt. Und dann würde es eigentlich auch leichter sein, miteinander auszukommen.
Sly and the Family Stone, schon wieder so ein Party-Hit. Family Affair. Toller Anfang, toller Song. Möchten Sie dazu noch was sagen?
Nee, ich stehe halt auf Party mit so einer Musik. Also es ist einfach so. Ich komme immer wieder auf die alten Songs zurück. Also wenn ich eine Party mache.
Sie haben zu Ihrem 50. Ja. ein Riesenfest gemacht.
Woher wissen Sie das? Sie waren doch gar nicht da.
Ich weiß alles.
Echt?
Ich war da. Ich war so in so einem, stellen Sie sich vor, ich war in so einer Maske. Ich habe so Zettel verteilt und von außen dachte man, ich bin ein Eisbär.
Ich war kein Eisbär, aber Sie hätten sich wohlgefühlt auf der Party, bin ich mir ziemlich sicher.
Ja. Hatten Sie einen DJ organisiert oder haben Sie selbst aufgelegt?
Nee, ich habe das selber gemacht, weil ich habe da eine Playlist und das ging eigentlich ganz gut, aber es war ein bisschen Arbeit, also auf einer Party ich kann mich da nicht voll entspannen, sondern muss natürlich auch gucken, wie es läuft. Ja.
Das ist irgendwie, macht man die Party fast immer für andere,
man macht sie
für, ne?
Man macht sie für die anderen, ja.
Radio 1. Hörbar Rust.
Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit dem Schauspieler Henning Baum. Sie dachten lange, es gäbe ein verborgenes Leben hinter dem Leben, das man sieht. Wann fing das an und hörte das jemals auf?
Habe ich das mal gesagt? Das finde ich interessant. Den Gedanken höre ich jetzt gerade so von Ihnen und aber das vermutlich ist das so. Ich glaube, es gibt ein verborgenes Leben hinter dem, was man sieht. Und das hat mich schon immer neugierig gemacht, das zu entdecken. Darin liegt doch der Zauber der Welt. Dass man irgendwie der Poesie auf der Spur kommen will. Ich kann mich erinnern, dass ich als kleiner Junge oft ins Achtsbachtal allein spaziert bin und
Was ist das? Beschreiben Sie
das. Das Asbachtal, das ist ein Bach am Rande von Essen, wo ich groß geworden bin. Und da habe ich irgendwann entdeckt, dass es abseits des Weges, wenn man nach oben gegangen ist und Hügel hoch, gab es eine Stelle oder es gab dann einen Weg, der kein Weg war, weil da keiner lang gegangen ist und der hatte sowas Unberührtes und da wuchsen auch die Pflanzen anders, da kam irgendwie anderes Licht hin und das hatte so einen Zauber, das habe ich aber keinem verraten, da bin nur ich lang gegangen und später habe ich es vielleicht mal einem Freund gezeigt oder so und da muss ich so fünf Jahre alt gewesen sein. Das kann man sich heute irgendwie nicht mehr vorstellen, dass Fünfjährige alleine durch den Wald spazieren, aber das war damals so. Und da habe ich so ein Stück Welt entdeckt, was ich nur für mich hatte und was nicht so richtig zu der normalen Welt gehörte, wo eben kein Weg war, was einen eigenen Zauber hatte. Und das habe ich auch, wenn ich auf Bäume geklettert bin, habe ich das oft gesucht, wenn ich ganz oben war und dann in der Baumkrone auf die anderen Baumkronen hinabgeschaut habe. Dann war man in einer Baumkronenwelt, wo ja sonst keiner hinkam. Und es war eine ganz andere Welt. Von dort oben war die Welt sofort ganz anders. Man war dem Alltag und dem normalen Getöse enthoben.
Ich finde das heute noch so, wenn ich wohne nie hoch, ich wohne nie weit oben. Aber wenn ich dann Leute besuche, die so über den Baumkronen leben, dann denke ich auch, das ist wie so eine Wolkenschicht eigentlich. Und es ist so toll, diese Sachen, also auch Vögel von oben zu sehen. Die fliegen dann unter einem lang. Und das ist schon was ganz Besonderes. Was ich jetzt erstaunlich finde, ist, dass sie, also wenn sie so hochkraxeln, dass auf dem Baum, auf dem sie sitzen, sie sogar auf die Baumkronen anderer Bäume gucken können, wie sich das mit ihrer Höhenangst vertragen hat, die sie irgendwann entwickelt haben? Oder?
Naja, also das ist ja nur ein Baum, also da ist ja nicht so hoch. Da,
naja, also. Also was, da, wir reden hier über 6 Meter, 7 Meter, 8 Meter?
10 Meter, 10, 12 Meter, 15 Meter auch, ja. Aber da habe ich keine Höhenangst gehabt. Ich meine auch, das mit der Höhenangst, das ist ja eine normale Höhenangst. Ich habe ja keine Verkrampfung oder so, sondern das ist einfach ein Respekt vor Höhe. Das ist, wenn man also auf einem, ich habe ja da Bungee-Jumping gemacht, ne? Also dafür gearbeitet.
Das ist es, worauf ich hinaus wollte.
Dass sie
mal gesagt haben, dass sie sich ungern mit Schwächen abfinden.
Ich habe das gemerkt, das ist natürlich etwas, ich musste mich da überwinden. Ne? Ich musste mich da überwinden und das war eine gute Gelegenheit, sich da zu überwinden, denn je nachdem, welche Position man dann einnimmt, also als ich dann in der Gondel gearbeitet habe.
Was für eine Gondel?
Ja, da hängt ja eine Gondel am Kran dran, die der Kran rauf und runter lässt.
Was für ein Kran?
Man braucht einen Autokran, so mit so einem Auslegerarm, der geht also dann auf beispielsweise 70 Meter hoch, so war das in dem Fall, oder 100 habe ich auch gemacht auf dem Kran. Und unten wird ja der Bungee-Springer eingebunden und dann kommt er in die Gondel.
Ach so.
Und dann fährt die Gondel hoch.
Jetzt bin ich dabei, ja.
Und die Gondel ist an einer Seite offen. Und da muss man natürlich dann eine gewisse Schwindelfreiheit entwickeln, damit man da also die richtigen Dinge tut. Und diese Schwindelfreiheit, die habe ich aber in dem Maße wirklich entwickelt, dass ich dann da auch völlig angstfrei rumtouren konnte. Ich kann mich erinnern, dass ich dann irgendwann... Ich bin ja gesichert, ne? Aber ich konnte dann mich an die Gondel außen dranhängen und Klimmzüge machen. Na ja, gut, wir waren natürlich so Anfang 20 und voller Saft und Kraft und haben geguckt, da Stunden stehen irgendwie Mädels und da hat man sich was überlegt, wie kann man die beeindrucken oder so ein Quatsch. Ne?
Beeindruckt haben Sie mich durch diese Aussage, dass Sie sich schwächen, ich zitiere jetzt sehr, sehr, sehr frei, dass Sie sich mit Schwächen nicht zufrieden geben, sondern die, wenn es in ihrer Macht steht, irgendwie angehen und drehen.
Ja, das hört sich sehr heroisch an. Ich wünschte, ich könnte das also so tatsächlich unterstreichen, wie Sie mir das anheimstellen. Aber bei genauem Licht betrachtet muss ich wahrscheinlich einräumen, dass ich viele Schwächen habe, wo ich noch nicht besonders heroisch dran gegangen bin, sondern die schummern und simmern so vor sich hin und müssen doch irgendwann auch bearbeitet werden. Also das ist zwar etwas, was ich zum Teil gemacht habe, aber eben in großen Strecken noch nicht ausreichend angegangen bin.
Sie wirken wie jemand, der seinen eigenen Schaltplan eigentlich ganz gut kennt. Würden Sie das bejahen?
Ja, zum Teil. Zum Teil ja. Das ist auch ganz gut, weil also, Sie meinen, dass man weiß, was man braucht und was man nicht braucht und was gut für einen ist und wie man mit sich umgehen muss, damit man funktioniert.
Ich würde sagen, dass das zu den, auf jeden Fall zu den herausragenden positiven Dingen des Älterwerdens gehört. Dass man da einen anderen Blick drauf kriegt, dass man eine andere Bilanz zieht, dass man dieses, wie heißt es, wenn Läden zumachen für 2 Tage, um Dings zu machen?
Inventur.
Dass man im Grunde immer so eine aktualisierte Inventurliste von sich hat und eigentlich wüsste, wie man es machen müsste. Und eigentlich auch weiß, dass man jetzt nicht, dass das Leben nicht dazu da ist, alles zu optimieren. Man muss da nicht in jedem Punkt perfekt sein. Aber bei anderen Sachen weiß man schon, Mensch, wieso gehe ich das nicht an? Mir würde es um einiges besser gehen, wenn ich das jetzt endlich täte.
Ja, wir sind natürlich Menschen und wir sind fehlbar und sind voller Schwächen. Luther hat das ja sehr klar beschrieben, dass wir uns unserer Schwächen auch bewusst sein sollen. Mhm. Oder er benutzt natürlich den Begriff auch der Sünde. Luther sagt, ja, meine nicht, dass du dich selbst von der Sünde befreien kannst. Das ist anmaßend. Sondern da bringt Luther eben den Begriff der Erlösung durch die Erlösungszeit Christi an und sagt, sündige nur auch mal richtig, damit du dir deiner Sünde voll und ganz bewusst wirst, dass du dich nicht selbst aus ihr befreien kannst, sondern du bedarfst der Erlösung durch die Erlösungszeit Christi, also durch den Glauben. Luther formuliert das also in seinen Schriften sehr klar und sehr verständlich, auch für diejenigen, die das vielleicht noch nicht gelesen haben, ist das interessant zu lesen, weil man es mit dem Verstand gut begreifen kann. Und er bringt es da auf den Punkt. Wir können uns nicht, das ist meine feste Überzeugung, mein Glaube, wir können uns nicht durch Selbstoptimierung erlösen oder durch, sagen wir mal, innere Disziplin. Da kann man zwar viel erreichen, aber es bedarf, so habe ich das für mich herausgefunden, und zwar schon lange. Ich bedarf der Inspiration, ich bedarf der Führung, ich bedarf der inneren Aufrichtung durch die höhere Kraft. Ne? Und wenn ich meine, ich könne alles aus mir selbst heraus vollbringen, dann ist das anmaßend und dann ist das nicht die Wahrheit. Da würde ich mich sehr verheben.
Es ist erstaunlich und wir müssen das auch gar nicht vertiefen jetzt an dieser Stelle, es ist jetzt sowieso Musik dran, aber mir fällt auf, wie viele Gespräche ich führen darf in meinem Job und wie selten Menschen über ihren Glauben sprechen. Und das ist ja jetzt auch nur eine kleine, wir sind jetzt von was ganz Weltlichem dahin und steigen auch gleich wieder in die Gondel und schippern zurück. Aber es ist erstaunlich, finde ich, was auch immer das für eine Botschaft hat. Also entweder glauben weniger Menschen oder weniger Menschen glauben, dass es gut wäre, darüber zu sprechen, haben da möglicherweise eine Verunsicherung oder eine Orientierungslosigkeit.
Beides, Verunsicherung und Orientierungslosigkeit greifen ja um sich. Das ist mit Sicherheit festzuhalten. Das,
okay, dann bleiben wir in unserem Rahmen, sitzen wieder in der Gondel, fahren am Kran wieder runter und landen auf dem Boden, wo Carole King auf uns wartet, mit It's Too Late. Da ist es wieder, die meisten Menschen, die ich kenne aus meiner Generation, wir sind gar nicht so weit auseinander, haben immer von Jungs-Tapes aufgenommen bekommen. Jungs haben Jungs-Tapes aufgenommen und Jungs haben Mädchen-Tapes aufgenommen. Toll, dass das bei Ihnen anders war. Also ich gehörte auch zu den Mädchen, die Jungs meine Kassette aufgenommen haben, aber das war nicht die Mehrzahl.
Ich habe immer von Mädchen nur Kassetten aufgenommen gekriegt, glaube ich. Nee, einmal von meinem Freund Ralf auch, mit dem ich heute noch befreundet bin. Da war dann auch zum Beispiel One von Metallica drauf und so, war auch cool. Aber meistens habe ich es von Mädchen bekommen. Ich habe die letzte Kassette habe ich, glaube ich, im Jahr 2004 bekommen. Da gab es noch Kassetten und ich habe die lange und gerne gehört und irgendwann ist sie einfach dann kaputt gegangen. Ne? Konnte ich auch nicht mehr reparieren. Aber das war ja auch ein gutes Transportmittel, um durch Musik etwas über sich zu erzählen und auch manchmal über die Verbindung, die der Mensch, der es aufgenommen hat, in dem Fall die Frau, dem Mann gegenüber empfindet. Da waren manchmal ein bisschen versteckte Botschaften.
Ja, drin, aber manchmal auch nicht. Ich habe auch wirklich auch schon nicht, Tapes, ja. Manchmal hat man auch ein Tape verschickt und hat gedacht, oh Gott, jetzt habe ich, Mensch, Yuki, jetzt hör doch mal auf, du bist ein super Wachhund. Es ist natürlich auch so, dass manchmal einfach, das geht mir bis heute noch so, dass ich Songs liebe, die ich noch nie aktiv mir übersetzt habe. Und plötzlich höre ich, Gott, oh Gott, oh Gott, ist das corny, ist das furchtbar oder auch ist das schön? Aber da kann man schon auch falsche Botschaften gesendet haben, ne?
Ja, man kann ja immer falsche Botschaften senden. Ja, also
das ganze Leben
ist voller. Die Chance der Missverständnisse sind groß, aber das soll, man sollte sich trotzdem trauen. Springt hinein in so, den Pool.
Springt hinein.
Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we've just stopped trying. And it's too
Radio 1, die Hörbarust. Dieses Gespräch hier können Sie jederzeit auch als Podcast hören. Vielleicht tun Sie das schon, aber wenn Sie jetzt gerade im Auto sitzen und Radio hören oder wo auch immer Sie gerade sitzen, beispielsweise in einer Bungee-Gondel, Sie können dieses Gespräch jederzeit als Podcast nachhören. Dort finden Sie auch Gespräche unter anderem mit Horsten Sträter, Anke Engelke und Riccardo Simonetti, Anke Engelke und Bastian Pastewka. Dirk von Lozo, Giovanni Di Lorenzo, Charlie Hübner, Martin Wuttke, Ulrike Kriener, Reinhard May war auch ein sehr, sehr schönes Gespräch, Karin Mioska, lustig, toll, Mine, Santa Berger, Arnim Teutoburg-Weiß von den Beatsteaks. Also, heute ist es der Schauspieler Henning Baum. Sie haben gesagt, dass Sie sich möglicherweise eine andere Struktur gewünscht hätten in der Schule. Und ihre Eltern wahrscheinlich auch. Möglicherweise waren sie da einer Meinung, denn irgendwann hieß es, Henning, du, wir haben uns was überlegt. Du bist jetzt 16, 17. Bevor wir hier alle den Verstand verlieren, solltest du auf ein Internat in England gehen.
Ja, es war natürlich eine Zeit, wo ich ein bisschen wild war. Und dann ist also, bin ich nach England geschickt worden, aufs Internat. Und ich wollte das erst gar nicht, fand das eine doofe Idee oder hab das so gedacht, was soll das jetzt hier? Und dann hat aber ein alter Freund meiner Mutter aus Kenia angerufen und den mochte ich immer sehr. Das war ein Mann, zu dem ich aufgeschaut habe. Der hatte im Koreakrieg gekämpft, als junger Mann ist er nach Kenia gekommen, einen Mau Mau Aufstand niederzuschlagen, ist dann später kenianischer Staatsbürger geworden. Und ich mochte ihn immer, weil sein Umgang mit Menschen eben immer so freundlich war. Der hat die Leute immer zum Lachen gebracht. Und meine Mutter sagte, Ian is on the phone. He wants to talk to you. Und ich habe das Telefon genommen und sagte, ja. Und da hat er nur einen Satz gesagt. Er hat gesagt, take the opportunity. Und dann habe ich gesagt, if the old man says take the opportunity, you better go for it. Und das hat sich als genau der richtige Ratschlag erwiesen. Und manchmal ist es auch gut, als junger Mann nicht alles auszudiskutieren, sondern eben dem Rat seines Mentors oder dem, wem man vertraut, wirklich auch zuzuhören. Die Alten haben Lebenserfahrung und sie haben was zu sagen. Und diese ständige Diskutiererei und Kleinrederei bringt die jungen Leute auch nicht weiter. Ich bin dem Rat dann gefolgt, ich habe ihm vertraut und es war genau das Richtige für mich. Es war die Erfahrung, die ich gebraucht habe, die mich weitergebracht hat. Ich musste mich in einem ganz neuen Lebensraum anpassen, an neue Regeln gewöhnen und siehe da, es hat mir gut getan. Es gab einen Entwicklungsdruck, ne? Also das Gegenteil von wir machen es ihm recht, wir machen es ihm leicht. Was möchte er denn gern? Nein, das wurde mir alles weggenommen. Ich habe in einer kleinen Zelle, kann man fast sagen, gewohnt. Es gab ganz viele strenge Regeln. Ich musste Uniform tragen. Aber das alles hat dazu geführt, dass ich ein sehr strebsamer und guter Schüler wurde, dass ich diese äußere Ordnung plötzlich als in einer Spiegelung als innere Ordnung empfunden habe. Und diese Idee des Übertragens der äußeren Ordnung auf die innere Ordnung seither dann versucht habe, auf mein Leben zu übertragen.
Ich finde es extrem interessant, weil es sofort einleuchtet. Ich habe mir einiges über ihr Leben durchgelesen. Ich lerne sie jetzt kennen. Sie sprechen selbst sehr positiv davon, wissen aber auch, dass es zum Beispiel Filme wie Der Club der toten Dichter gibt. Es gibt sicherlich noch andere Bücher und Filme.
Den hatte ich kurz vorher gesehen, bevor ich gefahren bin.
Interessant. Und mir fällt jetzt einfach nur ein, und ich will jetzt nicht auf Teufel komm raus schon wieder so Befindlichkeiten aufmarschieren lassen oder so, ja. Aber es gibt natürlich auch Seelen, die ganz anders funktionieren und die unter diesem Druck, den sie erlebt haben und der für sie wohltuend war, morgens eine Sirene, arbeiten, abends kommt der Tutor rein, unangemeldet und so weiter, also überwacht werden und diese extrem feinmaschige Struktur, woran andere Seelen zerbrechen würden.
Ne? Da sprechen Sie was ganz Wichtiges an. Man kann das deswegen nicht verallgemeinern. Wir Menschen sind tatsächlich unterschiedlich und das, was für mich da genau das Richtige war, ist für andere eben schwierig auszuhalten. Mhm. Das ist völlig richtig. Deswegen muss man auch vorsichtig sein, wenn man bestimmte Dinge verallgemeinert. Gleichwohl kann man schon festhalten, dass
Struktur
schon etwas Gutes und auch eine gewisse Disziplin und auch eine Einhaltung der Regeln und des Anstandes und des Respekts, das ist alles nicht verkehrt gewesen. Es war ja nun kein militärischer Drill, aber es war schon streng, also deutlicher Unterschied zu dem, was man so heute kennt. Also diese Laissez-faire-Haltung, die man heute hat, war da nicht. Also ich möchte kurz mal sagen, beispielsweise, wie die Uniform auf mich gewirkt hat. Diese Uniform war ja eine ganz normale Anzughose, ein blaues Hemd, eine Krawatte. Und das hat aber eben zur Folge gehabt, dass man wie ein Herr aussah. Und man hat sich dann tatsächlich auch so benommen. Man hat nicht rumgealbert und sich unbotmäßig verhalten, sondern man war ein aufmerksamer Schüler im Unterricht und diese Uniform hat äußerlich hat einen Erwachsener gemacht, aber eben auch nach innen gewirkt. Das weiß ich als Schauspieler. Das Kostümbild macht das ja auch. Ne? Und wenn ich mir heute ansehe, wie die Jugendlichen in die Schule gehen, ne, mit Pants hanging low, wo der Arsch halb rausguckt, dann ist das einfach eine Respektlosigkeit den Mitschülern und dem Lehrer gegenüber. Kann man natürlich nichts sagen, wenn der Lehrer selber so rumläuft, dann schaufeln die sich ja ihr eigenes Grab. Also das kann mir keiner erzählen, dass in so einer Atmosphäre der Unterricht geistreicher, intelligenter und geschliffener wird, sondern da kommt zwangsläufig eine Laxheit rein, die Qualität herabsetzt. Da würde ich auch jedem, der ein anderes Argument auffährt, entgegenhalten, dass er im Irrtum ist. Das ist meine feste Überzeugung. Das kann man selber mal ausprobieren und spürt es dann eigentlich auch sofort.
Sie hätten dann zur Bundeswehr gehen können, haben auch, glaube ich, als Fallschirmspringer oder Kampfschwimmer oder
Nein,
was
ich wollte, ich hatte erst die Idee, dass ich Fallschirmjäger wäre.
Fallschirmjäger, Fallschirmspringer, Entschuldigung, das wäre es nicht gewesen. Fallschirmjäger. Haben sich dann aber entschieden für Zivildienst beim Deutschen Roten Kreuz und hatten viel in der Essener Bahnhofsgegend zu tun.
Ja, da war unsere Wache, Hachestraße. Ich habe übrigens im letzten Jahr da wieder gearbeitet für meine Dokumentation über den Rettungsdienst.
RTL, das, ich glaube, vielleicht läuft das noch in der Mediathek.
Das läuft in der Mediathek, ruhig, das kann man auch sagen. Gut sehen. Das ist sehr unterhaltsam, die Sendung.
Einsatz für Henning Baum.
Ja, so genau. Ähnlich, ne? Einsatz für Henning Baum hinter den Kulissen des Rettungsdienstes. Und das war eben damals vor 32 Jahren war das so, dass ich habe eine tolle Ausbildung gekriegt. Ich wurde eben als zum Rettungssanitäter ausgebildet, war ja im Berufsbild und dann da eingesetzt. Und das muss man sich ja so vorstellen. Das ist natürlich für einen jungen Mann wirklich ein Glücksfall, wenn er von der Schule kommt, eigentlich vom Leben noch keine große Ahnung hat. Und dann da voll im Einsatz ist. Ich weiß noch, wie ich dann den ersten Toten hatte. Das war ein Mensch, der, ich glaube, wahrscheinlich an einer Überdosis Drogen gestorben ist. Aber er lag in seiner eigenen Wohnung und wir sind da hoch und dann habe ich Herzdruckmassage und so angewendet. Ich kann mich aber noch daran erinnern, eben wie sich das auch angefühlt hat, diesen toten Menschen anzufassen, dass das eben eine ganz andere Energie ist. Und diese Fähigkeit mit, das war nun, sagen wir mal, keine besonders stressige Situation, weil der Mensch war ja schon tot.
Aber das Gegenteil haben Sie auch mal erlebt.
Ja, was denn?
Sie haben auch mal erlebt, dass ein Kind geboren wurde, das noch in der...
Das war aber auch tot.
Oh.
Das war was sehr Skurriles. Da kamen wir zu einer Frau hin und die Nachbarin machte uns die Wohnungstür auf, die Frau lag im Bett. Ich sagte, Sie haben uns gerufen, was ist denn? Und er sagte, ich habe gerade mein Kind gekriegt.
Ja. Oh Gott, ist das furchtbar.
Da habe ich gesagt, aber Abort, ne? Und sagte, nee, das ist hier. Und dann schlug sie die Decke zurück und zwischen ihren Beinen lag also die Fruchtblase.
Ich glaube, das kann mir nicht gut, dass sowas kann mir nicht.
Muten Sie es doch Ihren Hörern zu. Was soll denn das? Ja, sicher, lassen Sie es doch laufen. Da lag die Fruchtblase und da war eben der Embryo drin. Das war ein früherer Abgang und ich habe mich dann einfach entschieden, man konnte da nichts machen. Ich habe die Frau beruhigt, ich habe den pädiatrischen Notdienst gerufen im Inkubator und den Notarzt. Und habe der Frau einen Zugang gelegt wegen Flüssigkeitsverlust und habe ihr einfach beigestanden. Ne? Und ich weiß tatsächlich nicht mehr, was daraus geworden ist. Ich weiß, dass die Pädiater dann kamen und das mit dem Inkubator übernommen haben. Also es kann auch alles gut ausgegangen sein. Aber es war sicherlich ein ungewöhnlicher Anblick und etwas, was man sonst nicht erlebt.
Sie werden voller Adrenalin. Also in diesem Job muss man ja eigentlich in dem Moment, wo ein Notruf kommt, sofort reagiert der Körper wahrscheinlich permanent mit Adrenalin.
Ja, man gewöhnt sich natürlich daran, aber es ist tatsächlich eine gewisse Adrenalinausschüttung da. Das hatte ich eben auch bei der Doku dann wieder. Das geht ja schon los, man setzt sich in den Wagen rein. Damals hatte man keinen Navi, musste man wissen, wo man hinfährt. Oder man hatte so ein Planbuch, Blaulicht an. Und dann muss man auch im Verkehr natürlich gucken, dass man keine Unfälle auf dem Weg dahin baut. Ne? Muss also entsprechend vorsichtig, aber zügig fahren. Sehr konzentriert sein. Und dann muss man sehr konzentriert am Ort eben auch des Geschehens überhaupt erstmal wahrnehmen, was ist denn überhaupt? Was erfordert die Situation? Und ich habe das gern gemacht damals. Das war gut für mich als junger Mann.
Ja, das glaube ich. Und ich weiß auch, dass es viele Eltern gibt, die sich wünschen, dass ihre Kinder, bevorzugt im Übrigen Jungs, irgendeine Idee haben, wenn sie mit der Schule fertig sind, weil sie in so ein, weil dadurch, dass der Zivildienst weggefallen ist und es auch keinen Wehrdienst mehr gibt oder gerade nicht, wer weiß, ob er vielleicht wieder eingeführt wird. Haben Sie dazu eine Meinung? Würden Sie sich das wünschen?
Also für mich war das ein Segen, diese Zeit, dass ich da nochmal gute anderthalb Jahre Zeit hatte, auch zu überlegen, was will ich beruflich machen. Gewiss, ich hatte diese Idee, Schauspieler zu werden, aber das wurde trotzdem nochmal überdacht. Viele junge Leute wissen das auch nach der Schule noch nicht, kommen ja sehr jung da raus und es ist doch völlig klar, dass wenn man dann noch die Zeit hat, erstens zu überlegen, zweitens zu dienen, also der Gesellschaft auch zu dienen, das kommt ja sonst später dann nicht mehr vor. Man arbeitet ja dann für sich oder für seine Familie,
glaube,
für die Karriere.
Das ist das Problem. Ich glaube, das Wort dienen hat überhaupt keine Lobby.
Das hat keine Lobby, ne? Das ist uncool. Aber so verändern die Dinge und so verändern Politiker die Dinge. Und wenn sie solche Sachen wegnehmen, ob sie das wirklich so überlegen, weiß ich nicht. Ob das alles mitbedacht ist, welche Folgen das hat. Für mich war es in jedem Fall gut.
Ich glaube, um Verantwortung zu bekommen oder ein Gefühl dafür zu bekommen, was Verantwortung für sich selbst, aber auch möglicherweise für andere bedeutet. Das ist ja auch so ein, wir haben vorhin das Wort Reife benutzt, das ist ja, glaube ich, einfach so ein Schritt dazu, der nicht ganz unwichtig ist, glaube ich. Und ich glaube, hinzu kommt noch eine Art von Identifikation, weil dieses Wort Gesellschaft, tu doch was für die Gesellschaft, das klingt immer so, als wäre die Gesellschaft etwas anderes, ja, als würden wir nicht selbst mit zur Gesellschaft gehören. Und ich glaube, so eine, dass diese Art von Mitarbeit dazu beitragen kann, dass man sich mit der Gesellschaft und damit identifiziert, dass man möchte, dass es anderen möglicherweise besser geht oder dass man was dafür tun kann.
Ja, also, dass man überhaupt eine Vorstellung davon kriegt, wie leben wir in unserem Dorf, ne? Ich benutze jetzt mal dieses Bild, dass man das leichter überblicken kann, wenn man sich das als Dorf vorstellt. Dass man sagt, also, was ist mein Beitrag hier im Dorf, damit das Dorf gedeihlich zusammenleben kann. Und jetzt hatte ich als Rettungssanitäter natürlich auch noch einen speziellen Einblick in die schwierigen Ecken des Dorfes, wo es nicht funktioniert. Und habe dadurch natürlich den Blick erweitert bekommen, als wenn ich nur in einer bürgerlichen Welt gewesen wäre, die in Ordnung ist, sondern ich bin ja in die tiefsten Ecken hinabgestiegen, wo es gruselig war.
Sie haben totaler Sprung jetzt, wir gehen im nächsten Gesprächsteil, kommen wir mehr zu Ihrer Arbeit oder endlich mal zu Ihrer Arbeit auch. Sie haben eine Weile in Indien gearbeitet. Das habe ich nicht gelesen, das weiß ich nur, weil Sie Musik mitgebracht haben, die Sie offenbar morgens oder auf jeden Fall vor diesen Drehtagen gehört haben.
Ja, ich habe in Indien einen Film gedreht und die Dreharbeiten haben sich sehr lange hingezogen.
Wann war das?
Das war 2011 und wir waren in Bombay. Mumbai heißt es ja inzwischen und da ist also auch Folgendes passiert. Erstens waren die Dreharbeiten schwierig und dann ist vermutlich durch Sabotage, wir haben damals noch auf normalem Filmmaterial gedreht, ist ein Magazin geöffnet worden und belichtet worden. Und das heißt, wir mussten alles, was da drauf war, mussten wir nochmal drehen. Heute ist ja alles digital, ne? Aber wir mussten das dann nochmal drehen und es hat also alles verzögert. Ich war vermutlich 8 Wochen glaube ich, in Indien. Und wir waren in einem schönen Hotel untergebracht. Das war wirklich so, wenn man aus der Stadt kam, ist ungeheuer laut, voller Menschen und Gerüche und Geräusche, also wie auf einem anderen Planet. Es ist so weit von uns weg, wie es nur weg sein kann. Also ich war ja oft in Afrika und habe mich da also eigentlich immer sehr zu Hause gefühlt. Aber in Indien habe ich gemerkt, hey, hier bin ich ganz fremd, das ist was völlig Neues. Na jedenfalls, wenn man dieses Hotel betrat, war dann also eine Art Oase der Ruhe und ich bin morgens in diesem Hotelzimmer aufgewacht, da hatte ich die Vorhänge immer zugezogen, das war ja klimatisiert, also es war tatsächlich ein künstlicher Raum, der da geschaffen war und da habe ich morgens als erstes aus den Goldberg-Variationen von Bach das Aria gehört, um sozusagen ja, mich vielleicht für den Tag nochmal zu stärken, vielleicht auch nochmal mit abendländischer Kultur aufzuladen, um dann voller Neugierde in diese andere Welt einzutauchen.
Radio 1, die Hörbarust, ein Podcast und eine Radiosendung, hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Zu Gast bei mir ist heute Henning Baum, der nach dieser Ausbildung als Rettungssanitäter dann aber nicht Mediziner wurde, wie beispielsweise ihr Vater es wurde, sondern sie entschieden sich, Schauspiel zu studieren.
Ja, ich bin tatsächlich in der Nacht wie vom Blitz gerührt aufgewacht und nachdem ich mich schon fast umprogrammiert hatte, saß ich im Bett und wusste, ich muss diesen Weg gehen. Das war also wirklich so eine Blitzerkenntnis und habe meine damalige Freundin geweckt und habe gesagt, hör mal, ich muss das machen. Und dann sagte sie auch, ja, dann musst du das tun. Und bin also dieser inneren Stimme, so muss man es sagen, wirklich dann auch gefolgt und das ist auch richtig gewesen.
Sie haben an der Schauspielschule Bochum studiert, ja. 94 bis 97, dann Theater in Bochum, Mainz, Würzburg gespielt. Dann, ich weiß nicht, ob es gleich kam, aber über kurz oder lang kam diese erste große, besondere Rolle mit Herz und Handschellen mit Elena Ulich, eine Sat.1-Serie, die geistreiche Dialoge hatte, die den Figuren auch Platz ließ, was glaube ich auch, kann ich mir zumindest vorstellen, an ihrer Kombination lag. Wahrscheinlich haben die Man hat, wenn man das gesehen hat, gesehen, dass zwischen ihnen so eine Chemie war, dass da bestimmt auch ganz viel entstanden ist, weil sie so waren, wie sie waren.
Ja, das war also 2002. Ich hatte schon einige Sachen gemacht und dann war ich, kurz vorher einen anderen Film gedreht und da hat Elena Ohlig mitgespielt und sie saß da und hatte also irgendwie so ein gebrochenes Bein von dem Kostüm mitgekriegt. Und dann sagte sie, ja, hör mal, du hast ja auch dieses Casting da mitgemacht für Leo und Nina. Ich sag, was? Ja, hier, das mit dem schwulen Kommissar. Ja, ja, sag ich. Ja, ich hab da auch mitgemacht. Ach, sag ich, für welche Rolle denn? Ja, für die Nina. Na, ich sag, die habe ich mir aber anders vorgestellt. Und so ist das eigentlich geblieben, so auf dem Niveau. Elena und ich haben uns immer vor dem Drehen ein paar Tage getroffen, meistens bei ihr in Berlin. Und sind dann das Buch immer durchgegangen und haben uns überlegt, was passiert da noch, was passiert zwischen den Zeilen. Und das haben wir dann auch immer mit einfließen lassen. Also wir haben es versucht, persönlich anzureichern. Und
es war ja sehr, sehr erfolgreich. Und im Übrigen gibt es hier mal kurz ein paar Grüße.
Lieber Henning, uns verbinden viele, viele Jahre. Ich kann sagen, dass du ein wirklicher Freund von mir bist. Ich finde ganz, ganz toll, dass wir bei Herz und Handschellen so jung zusammengekommen bist. Und eine schöne Anekdote, an die ich immer wieder gerne denke und auch, wo ich den Unterschied zwischen uns beiden ganz klar sehe, ist, du hast gerne in der, also in unserem, wie heißt denn das, in unserem Szenenbild an irgendwelchen Stangen gehangen und hast Klimmzüge gemacht, während ich Schokolade gegessen habe. Und irgendwann hast du gesagt, Ulich, mach mal ein bisschen Sport. Und dann habe ich gesagt, weißt du, Henning, der Unterschied zwischen uns beiden ist, du musst oft nackt im Film sein, ich nicht. Genau das haben wir gesagt. Ja, du bist ein ganz, ganz toller Mensch, ein ganz großartiger Kollege. Wer mit dir spielen darf, hat wirklich seine wahre Freude. Und ich danke dir, dass du im Leben an meiner Seite bist und dass wir uns kennen und dass du auch gerne jeden Spaß auf Instagram mitmachst. Wenn ich dich anrufe und sage, Henning, mach doch mal kurz was Verrücktes mit, dann sagst du, Ulich, das mache ich nur für dich, das würde ich für niemanden machen. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, das war Elena Ulich, deine damalige Schauspielkollegin. 2004 gab es den Deutschen Fernsehpreis. Also wir müssen uns das nochmal jetzt 20 Jahre später vielleicht nochmal kurz in Erinnerung rufen. Auch heute ist es ja längst keine Selbstverständlichkeit und droht auch hin und wieder so rückschrittlich zu werden oder eine Rückwärtsbewegung zu machen. Aber ein schwuler Kommissar, dann auch noch so ein Typ wie du, der, wo man eigentlich drauf setzt, dass man sagt, ja, der soll ja auch Fanpost kriegen von Frauen und Frauen gucken das ja und so. Ich weiß nicht, wollen wir da wirklich eine homosexuelle Figur nehmen? Es hat super funktioniert und es war wirklich nicht selbstverständlich. Da werden sie mir auch recht geben.
Ja, das war damals eine neue Idee. Ich war von dem Producer gefragt worden, sag mal, könntest du dir vorstellen?
Hat der du gesagt?
Der Producer, ja, wir kannten uns. Er sagte, kannst du dir vorstellen, einen schwulen Kommissar zu spielen? Ja, sag ich, klar, warum nicht, ne? Ja, so was ich nur nicht mache, ist, stell den nicht aus, ne? Also ich denunziere den nicht. Mhm. Ich mache da nicht irgendwie so eine Tucke draus. Das war mir wichtig. Ich wollte einfach einen Mensch zeigen. Ja, gut, was war denn der Unterschied meines Verständnisses nach? Der hat halt einen Mann geliebt.
Gut.
So war das eben. Und ich sag mal, es ist natürlich auch ein bisschen eine künstliche Idee, die von außen draufgelegt wird. Zu sagen, wir machen jetzt eine Krimireihe, wo der Kommissar schwul ist, weil der ermittelt ja nicht anders, der guckt ja nicht anders auf Menschen, nur weil er schwul ist. Also kam ja nicht wirklich, schlägt sich ja nicht in der Arbeit nieder.
Umso war dann, besser.
Ja,
umso
natürlich,
besser.
Weil das ist ja also völliges Missverständnis, wenn man meint, dass das dann anders ist, und entsprechend entspannt habe ich das auch gespielt. Mhm. Und dann hat mich ein Kollege mal angesprochen, der sagte, warst du auch bei dem Casting? Ja, sag ich. Ja, sagt er, ich bin ja froh, dass ich da nicht genommen worden bin. Ich sag, wieso nicht? Er sagt, das ist so ein Image, das bleibt an einem kleben. Hm. Ja, Gott, da habe ich nur gar keine Angst vor. Was soll denn das?
Hat er sich auch ein bisschen getäuscht, glaube ich, immer davon abgesehen. Der letzte Bulle kam dann. Also natürlich kam dazwischen ganz viel anderes, aber wieder so eine Serie, wieder gut geschrieben, ein Drehbuch, bei dem man wahrscheinlich auch als Schauspielerin und Schauspieler wirklich Spaß hat, da eine Rolle einzunehmen. Das war sehr, sehr erfolgreich. Die Romy, den Bayerischen Fernsehpreis gab es, noch andere Preise, viele, viele Millionen Zuschauer.
Deutsche Fernsehpreis,
ja. Genau. Und dann habe ich in einem Interview einen ganz interessanten Satz gelesen, dass sie da mit sich selbst auch immer wieder ins Gericht gegangen sind, jetzt nicht träge werden, nicht eitel werden, nicht denken, ich kann es jetzt, ich bin jetzt wer. Weil dieses Geschäft, in dem sie da natürlich nun extrem bekannt und extrem erfolgreich geworden sind, natürlich auch mit dem richtigen Leben an vielen Stellen nicht so viel zu tun hat.
Naja, das, also es ist ja so, der Erfolg war sehr groß und das kann einem ja den Kopf verdrehen. Ne? Da ist also Erfolg ist natürlich eine schöne Sache, aber wenn man meint, das ist also alles auf dem eigenen Mist gewachsen, wenn man stolz darauf wird und denkt, man hätte das alles selbst geschafft, dann führt das zu Stolz. Ja? Und Stolz ist im Grunde schon die Vorstufe zum Hochmut. Und der kommt immer vor dem Fall. Deswegen muss man sich davor hüten. Es ist gut, wenn man dann Freunde hat oder Familie, die einen auch davor bewahren, wenn einem das selber schwerfallen sollte. In unserem Beruf ist es so, dass da kommen mal Erfolge und dann ist man vielleicht populär für eine Zeit. Und das ist aber alles sehr flüchtig, so wie unser ganzes Leben ja flüchtig ist. Also nehmen Sie mal den großen Schauspieler Götz George, ne? Der in Schimanski gespielt hat. Das war für unsere Zeit war das super. Das war für mich ein Typ, wo ich gesagt habe, das ist richtig toller Schauspieler. Die jungen Leute kennen den heute nicht mehr. Wenn sie einen 25-Jährigen fragen, die wissen das nicht mehr, wer das ist.
Und was heißt das?
Das heißt, dass für mich werden die Leute auch nicht mehr kennen. Vielleicht, tatsächlich wundere ich mich manchmal, dass mich die Jungen jetzt noch erkennen. Und dann frage ich, wieso kennt ihr mich eigentlich? Ja, wir haben sie auf YouTube entdeckt und wir finden das cool. Da haben wir Folgen vom Bullen entdeckt und wie der ist und so. Also das geht noch weiter, aber irgendwann wird es auch aufhören und dann werde ich abtreten von dieser Welt und dann werde ich in Vergessenheit geraten. Das ist auch nicht schlimm.
Ja, man macht ja, würde ich jetzt sagen, man macht es ja auch nicht, um...
Nö, unsterblich zu werden, nee.
Also. Und ich meine, als Christ haben Sie möglicherweise sowieso die Chance, nochmal wiederzukommen. Oder anders oder so. Das könnte ja sein.
Da sprechen Sie was sehr Interessantes an. Da muss ich Ihnen aber sagen, dass Sie abweichen von der Lehrmeinung der Kirche.
Na, dann,
wir wollen es mal nicht vertiefen.
Dann lasse ich das mal lieber. Nicht, dass ich noch aber ins Fegefeuer komme.
Der Gedanke ist ein sehr interessanter.
Ja? Gut, darüber reden wir mal, wenn wir uns duzen. Also in 5 Jahren, wenn ich Sie sehe, während Sie mit Kopfhörern durch eine Fußgängerzone laufen und Musik hören und sich alles in Ihrem Leben verändert hat. So, worüber wir auf jeden Fall jetzt sprechen müssen und sollten und wollen vor allen Dingen auch, ist der aktuelle Job. Oder das aktuelle Projekt, auch ein Podcast, wenn auch anders. Es geht um den Marvel-Kosmos, Marvel's Wastelanders. Es ist die 6. Staffel, die seit dem 13. September auf Audible läuft oder streambar ist. Sie sind Wolverine und jetzt müssen Sie mir... bei dem ganzen Rest einfach helfen. Ich weiß, Sie haben ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, Marc Waschke, Maren Kreumann, Silvester Groth und noch andere. Aber was muss ich mir darunter genau vorstellen?
Ja, dieser Marvel-Kosmos ist natürlich ganz groß und umfangreich. Ich kenne mich selbst nicht ausreichend damit aus, aber ich spiele Wolverine. Ich glaube, es gibt eine, die 5. Staffel ist die sich hauptsächlich um mich dreht. Und die 6. Staffel, da tauche ich eben auch auf. Und dieser Wolverine ist ja eine ganz interessante Figur. Er ist wahrscheinlich derjenige dieser Superhelden, der am meisten mit Vorsicht zu genießen ist. Er ist düster. Er ist gefährlich. Das kommt daher, wie er über sich selbst sagt, er sagt, ich bin seit Anbeginn der Zeit da.
Mhm.
Ganz interessant.
Wann fing die denn an?
Wann fing die Zeit an? Also, in der Bibel steht ja, dass Gott zuerst Himmel und Erde dann geschaffen hat und damit auch offenbar die Zeit entstanden ist.
Ja, ne? Darum kümmert sich Wolverine nicht.
Und er muss seit Anbeginn der Zeit da gewesen sein. Also ich kann es nur so verstehen, dass dieser Wolverine eine Art, man könnte sagen vielleicht eine Art Engelsgeschöpf ist, eine Art Erzengelsgeschöpf, düsterer Erzengel vielleicht, der nun eine Entwicklungsreise antreten muss, um sich zu entwickeln. Und er wird immer wieder neu eingekörpert oder ich glaube, er hat gar nicht die Chance zu sterben. Also er leidet gar nicht den irdischen Tod. Er durchlebt ganz viele Konflikte, nimmt praktisch an allen Kämpfen teil und er trübt auch immer mehr ein. Er wird müde, hat aber eben diese Fähigkeit, sich zu regenerieren. Er ist deswegen auch dunkel, er weiß das auch und versucht das zu überwinden. Er ist also eine ausgesprochen geheimnisvolle Figur, der sich auch an einer bestimmten Stelle in der sechsten Staffel auch eigentlich den Tod wünscht. Er sagt, ich will endlich sterben können. Also er wünscht sich, könnte man dann sagen, wieder die Heimkehr in die geistige Welt. Und endlich dieses mühsame Erdendasein dieser gefallenen Welt verlassen zu können.
Es ist auch manchmal anstrengend, oder?
Für ihn.
Für uns auch.
Ja, gewiss, natürlich ist es anstrengend.
Um es einzuordnen, ich möchte nicht so tun, als wüsste ich es, deswegen lese ich jetzt einfach mal den Pressetext. Ich bin in diesem Kosmos wirklich überhaupt gar nicht zu Hause. Aber es gibt ganz, ganz, ganz viele Fans und für die sei also gesagt, Wolverine, Black Widow, Star-Lord, Hawkeye und Dr. Doom schließen sich für den ultimativen Showdown gegen Valeria Richards zusammen, die klügste Feindin, unsterblich und am Rande des Wahnsinns, nachdem sie einen Atomschlag überlebt und den realitätsverändernden kosmischen Kubus in die Hände bekommen hat. Etwas Mysteriöses entsteht im verstrahlten toten Sektor. Wahnsinn. Und es liegt an den Helden herauszufinden, um was es sich handelt. Und Valeria von einem ultimativen Akt des Bösen abzuhalten. Dies ist das Crossover, auf das die Fans gewartet haben. Ich hätte es nicht besser formulieren können.
Ja, das ist, man merkt schon, das ist also eine sehr spezielle Welt, wo man Fan sein muss, um das auch hinreichend begreifen zu können. Aber es hat eine große Faszination. Ich kannte es vorher auch nicht in dieser Komplexität und wie gesagt eben, was ich eingangs sagte zu meiner Figur Wolverine, habe ich doch viel rausfinden können. Da ist also viel Mythologisches und Mystisches mit reingeflossen, was dieser Figur eine Tiefe gibt, sodass ich mich gerne mit ihr auseinandergesetzt habe.
Ich habe mich auch sehr gerne mit Ihnen auseinandergesetzt, Herr Baum. Es war wirklich sehr schön, Sie kennengelernt zu haben. Und einmal wieder sehr deutlich, auch für mich, ich habe diesen tollen Job, aber mal wieder hat es mir vor Augen geführt, dass wir Menschen irgendwie so Gefäße für die Projektionen anderer sind. Das ist einfach so. Wir haben da nur bedingt Einfluss drauf. Und ich wusste schon, dass Sie jetzt nicht der Typ sind, der, hey, wo steht das Klavier? Hast du einen Pilz im Kühlschrank? So, das wusste ich schon, das würde nicht passieren. So, wobei viele hoffen, dass Sie so sind, ne? Und viele glauben, dass Sie so sind. Aber dass Sie sind, wie Sie sind, so wie sie sich jetzt uns hier gezeigt haben oder mir auch gezeigt haben, das war schon sehr, ja, facettenreich und auch sehr offen. Vielen Dank dafür.
Ja, ich danke Ihnen für die Einladung.
Wir haben noch einen Song zum Abschied. Sie müssen sich jetzt entscheiden zwischen Snoop Dogg und Iron Maiden.
Iron Maiden.
So, da war ja wohl klar. Und zwar Number of the Beast. Damit gehen wir jetzt raus. Okay, das war's. Tschüss.
Tschüss.
I left alone. My mind was blank. I needed time to think to get the memories from my.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.